Ja, ich freue mich, dass ich heute einmal wieder hier bei Ihnen im Gottesdienst sein darf und mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern kann. Ich war schon einmal hier, wohne in Holzhausen, habe da Vertretungsdienste, das nur nochmal zu meiner Person. Wollen wir auf das Wort Gottes hören. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, und zwar in Kapitel 12, die Verse 1 bis 10. Ich lese uns den Text meiner etwas ungewohnteren Form vielleicht in der Übersetzung der Hoffnung für alle. Freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemandem. Trotzdem muss ich jetzt diese Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarungen berichten, die der Herr schenkt. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, wie er dorthin kam, auch das weiß allein Gott. Er war im Paradies und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Was dieser Mensch erlebt hat, das will ich rühmen. Bei mir selbst aber lobe ich nur meine Schwachheit. Doch auch wenn ich mich selbst loben würde, wäre ich noch lange nicht verrückt. Schließlich sage ich die Wahrheit. Ich verzichte aber darauf, denn ihr sollt mich nicht überschätzen, sondern mich nur nach dem beurteilen, was ihr an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören könnt. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich gesehen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Es ist, als ob ein Engel des Satans mich mit Fäusten schlägt, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich Gott angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft Christi an mir. Und so trage ich alles, was Christus mir auferlegt hat, alle Misshandlungen und Entbehrungen, alle Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind es ja im Gottesdienst gewöhnt, von Paulus Briefe zu lesen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ist der Briefabschnitt, den ich gerade eben verlesen habe, ein wenig anders als sonst. Vielleicht ergeht es Ihnen ja ähnlich wie mir. Man ist geneigt, dem Paulus was zurückzuschreiben. Vielleicht ungefähr so. Lieber Paulus, ich bin sehr dankbar für deine ausführlichen und tiefgründigen Briefe. Sie haben mir schon sehr im Glauben geholfen. Auch und gerade beim Thema Schwäche. Ich denke da zum Beispiel an Worte wie diese. Was töricht, schwach, gering und nichts vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Oder ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern. Oder wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. So kenne ich dich. So habe ich dich schätzen gelernt. Aber hier? Du sagst plötzlich, trotzdem möchte ich jetzt diese Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarungen berichten. Und dann schilderst du doch wohl offenbar deine eigenen visionären Glaubenserfahrungen vom dritten Himmel und vom Paradies und prahlst dazu gerade damit. Widersprichst du dir damit nicht selber? Bisher hast du so etwas immer für dich behalten. Ja, ich weiß, du hast es mit den Korinthern nicht leicht. Die behaupten, du seist gar kein richtiger Apostel, sondern nur ein schwaches Männchen im Vergleich mit ihren Superaposteln. Aber das ist dir doch nicht neu. So reden die doch nicht erst seit heute. Und früher hat dir das doch auch nichts ausgemacht. Im ersten Brief nach Korinth hast du noch geschrieben, es macht mir überhaupt nichts aus, was ihr von mir denkt und wie ihr mich beurteilt. Mir kommt es nur darauf an, was mein Herr Jesus von mir denkt. Das hat mir damals imponiert. So kenne ich dich. Und nun? Jetzt scheinst du doch keine andere Lösung zu finden, um bei den Korinthern noch anzukommen, als mit deiner Erfahrung zu prahlen. Sicher, ich weiß, dass du das nicht aus den Fingern saugst, sondern dass du das wirklich erlebt hast. Du redest ja nicht wie ein Blinder von der Farbe, wenn du von Ekstase und von Visionen redest. Aber bisher hast du damit nicht angegeben. Naja, vielleicht willst du das hier ja auch gar nicht und redest deshalb so verquer von dir selber in der dritten Person. Aber manchmal bist du mir eben doch ein Rätsel. Bitte antworte mir bei Gelegenheit. Vielleicht verstehe ich dich dann doch noch mal ein bisschen besser. Naja, das Problem, ein Antwortbrief des Paulus liegt mir nun leider nicht vor. Ich hatte auch keine Vision eines solchen von Gott. Wohl oder übel, sind wir auf das angewiesen, was Gott uns in seinem Wort bereits gesagt hat. Doch ich denke, Gott lässt uns mit diesen Fragen nicht allein. Wenn wir hier gründlich lesen, können wir, denke ich, auch Antworten bekommen. Antworten in einer Zeit, die der damaligen vielleicht mehr ähnelt, als wir denken. Darum ein erster Gedanke, starke Erfahrungen sind gefragt. Starke Erfahrungen sind gefragt. Visionen und Offenbarungen gehören zum Leben im Glauben dazu. Nicht jede und jeder hat sie, aber es gibt sie. In unserer protestantischen Nüchternheit haben wir dagegen ja oft einen Argwohn. Und doch wissen vielleicht auch manche unter uns von klaren Wegführungen, von deutlichen Worten Gottes in ihrem Leben zu berichten. Nicht jeder Heilungsbericht muss gleich Scharlatanerie sein. Nicht jeder Visionsbericht muss Auswirkung eines Geltungsbedürfnisses sein, das jetzt im Religiösen ausgelebt wird. Und die Nachfrage nach religiösen Erfahrungen und Erlebnissen ist groß. Ja, wird immer größer. Vor vielen Jahrzehnten ging das los mit den Nahtoderfahrungen, die es so gab und die in den Medien immer wieder bemüht wurden. In unserer Erlebnisgesellschaft heute muss der Glaube eben irgendwie mithalten. Einfach nur trocken und scheinbar theoretisch über Gott und über den Glauben an ihn zu reden, das genügt eben nicht. Jede drittklassige Werbesendung unterhält die Menschen doch heute mehr als so ein Gottesdienst wie dieser, oder? Ich habe ja einige Konfis gesehen, die auch unter uns sind. Wie ist das? Frag das einfach mal. Was würde euch vom Hocker reißen? Wann wärt ihr so richtig bei der Sache? Und würdet mir jetzt auch zuhören und nicht miteinander reden? Hallo. Okay. Nochmal die Frage an euch. Was würde euch vom Hocker reißen? Wann wärt ihr so richtig bei der Sache? Vielleicht, wenn ich von einem Unfall mit Totalschaden berichten könnte, wo ich unverletzt rausgekommen bin? Oder wenn ich eurem Opa oder Oma die Hände auflegen würde und sie würden wieder ganz schnell gesund werden? Auf jeden Fall müsst ihr irgendwie die Post abgehen, damit das mit dem Glauben wirklich interessant würde, oder? Also der Wert von solchen Berichten steigt, am besten noch mit einem Beweisvideo bei YouTube. und die Versuchung wird immer größer, damit dann hausieren zu gehen. Aber solche Erfahrungen gehören doch letztlich in den intimen Bereich des Glaubens. Sie haben auf der Straße oder sogar in den sozialen Medien nichts zu suchen. Und dabei bleibt auch Paulus. Er hat ja nicht geahnt, dass sein Brief an die Korinther durch die Jahrhunderte hindurch von aller Welt gelesen werden wird. Er kämpft einfach um das, was Gott durch seine Person in Korinth gewirkt und als Grund gelegt hat. Darum kann er nicht unbeteiligt bleiben. Aber Paulus macht deutlich, ich bin zwar beteiligt, aber nur so weit, wie durch mein Ich gleichsam Gott selbst wirkt. Ansonsten bin ich nichts als Schwäche und Unzulänglichkeit. Nicht Paulus ist der Beweis der Wahrheit des Glaubens, sondern allein Gott selbst, der durch ihn handelt und durch ihn redet. Zugespitzt könnte man sagen, wer nur von solchen Glaubenserfahrungen her den Glauben eines Menschen beurteilen will, der nimmt damit letztlich Gott selbst die Ehre. Aber der falsche Gebrauch einer Sache macht die Sache selbst deshalb noch nicht falsch. Außerordentliche Erfahrungen können ein Gottesgeschenk für den Glaubenden sein. Sie sollten dann Gott dafür danken und kein schlechtes Gewissen deswegen haben. Aber ich bleibe dennoch misstrauisch, wenn den Menschen damit hausieren gehen. Auf der anderen Seite brauchen wir uns aber auch nicht einreden zu lassen, wir seien kein richtiger Christ, wenn wir so etwas noch nicht erlebt hätten. Der christliche Normalfall sieht ja anders aus. Da sind nicht die starken Erfahrungen, sondern Erfahrungen der Schwäche sind uns gegeben. Die Realität sieht anders aus, als es unsere Träume oft uns vorgaukeln. Der Glaube an Gott ist nichts für die besonderen Events, sondern für den grauen, oft harten Alltag. Das war schon damals so. Paulus war ein kranker Mann. Er kokettiert hier nicht mit seiner Schwäche, nein, er leidet darunter. Denn sein Hauptproblem ist nicht, dass er nicht so kann, wie er will. Sein Hauptproblem ist vielmehr, er ist dadurch in seinem Einsatz für Jesus behindert. Das kann er nicht verstehen. Er ist doch zum Apostel berufen. Da kann er diese Behinderung nicht einfach als Gott gewollt hinnehmen. Und darum bittet er Gott um Befreiung davon, um Erlösung, um Heilung. Können wir ihn da nicht verstehen? Aber Paulus, der ja vom Auferstandenen selbst berufen wurde, er bleibt krank. Krankheit ist kein Zeichen von Gottverlassenheit. Wir sagen das ja manchmal so, wenn wir Schweres erleben, womit habe ich das verdient? Wir stellen also innerlich immer wieder einen Zusammenhang her zwischen dem, wer wir sind, beziehungsweise was wir glauben, und dem, wie es uns geht. Dahinter steckt die heimliche Erwartung, dass Gott doch Wohlverhalten belohnend würde und Verbrechen oder Böses bestrafen muss. Aber das ist nicht einfach so. Und wenn es nun deshalb nicht so ist, damit wir nicht selbstgerecht werden, dass wir nicht meinen, bei uns sei schon alles okay. Das ist es nämlich nicht. Wir wissen nicht, was für ein Leiden den Paulus nun quälte. Die Spekulationen über das, was Luther mit dem Pfahl im Fleisch übersetzte, gehen weit auseinander. Und das offenbart ja nur, dass wir schlicht gar nicht wissen, was Paulus da quälte. Die Ideen sind Vorschläge in Auslegungen in reichlicher Vielfalt gegeben. Malaria und Kopfschmerzen und Epilepsie und Migräne und Ischias und Rheuma, Aussatz, Depressionen, alles ist dabei. Doch wahrscheinlicher ist das, was Paulus selbst andeutet, eine Versuchung des Teufels, die Gott zulässt, wie zum Beispiel bei einem Hiob. Paulus zeigt dabei in aller Offenheit, wie wir mit unserem Leiden als Christinnen und Christen umgehen können. Zuerst dürfen wir bitten, erlöse uns von dem Bösen. Oder auch konkret, mach mich gesund. Wir dürfen nach Jakobus 5 die Ältesten der Gemeinde zu uns rufen und für uns beten lassen und Besserung erfahren. Aber wir werden dann eben auch alles in Gottes Hand übergeben. Er ist der Herr. Und er entscheidet, wie er mich dann auch nach Jakobus 5 aufrichtet. Das kann eben körperlich Das kann aber auch seelisch oder geistlich sein. Das andere, was wir tun dürfen, wir dürfen der Frage nach dem Warum Raum geben. Es ist nicht wahr, dass Christen nur nach dem Wozu und nicht nach dem Warum fragen dürfen. Entscheidend ist dabei vielmehr die Herzenshaltung, die wir Gott gegenüber haben. Ist die Warum-Frage eine Anklage, die Anklage eines vermutlich Gerechten gegen den grausamen Gott? Oder ist es einfach ein Schrei der Verzweiflung, der Unklarheit? Und so war es offenbar bei Paulus. Und Paulus will antworten. Er hat beharrlich gefragt, was der Sinn seines Leidens sei. Schließlich hat er auch eine Antwort darauf bekommen. Gott antwortet, aber er tut es zu seiner Zeit, auf seine Weise. Gott sagt ihm schließlich, dieses Leiden soll dich bewahren, soll dich auf dem Boden dieser Erde halten, auf der so viel gelitten wird, auf der geklagt wird, auf der gestorben wird. Und du gehörst dazu. Du stehst nicht über den Dingen. Du sollst dich nicht darüber erheben. Das war die Antwort für Paulus. Das ist gewiss nicht die Antwort für alle, die leiden. Aber fragen dürfen wir. Und Gott antwortet auf seine Weise, aber ganz gewiss. Wenn wir dabei immer schon wissen, was Gott antworten muss, geht es uns offenbar immer noch nicht schlecht genug. Luther hat einmal gesagt, so groß ist die Größe der Gnade, dass man sie ohne Anfechtung und Ängste nicht erfassen kann. So groß ist die Größe der Gnade, dass man sie ohne Anfechtung und Ängste nicht erfassen kann. Diese Wahrheit mag uns dann trösten und zeigen, dass wir im Leiden vielleicht näher bei Gott sind als all diejenigen, denen es gerade gut geht. Das hat vielleicht jetzt keinen Unterhaltungswert. Das ist nichts für YouTube. Aber es kann einem dann helfen, wenn es einem schlecht geht. Behaltet das im Hinterkopf. Erfahrungen der Schwächen sind uns gegeben. Aber dann gilt auch ein drittes, Erfahrungen der Stärkung werden uns geschenkt. Aber stimmt das? Um das für sich selbst herauszufinden, frag dich doch mal selbst. Was waren oder sind die großen Zeiten meines Glaubens? Von mir, wenn ich darüber nachdenke, muss ich dann sagen, na, das waren meistens Zeiten äußerer Schwäche, Zeiten von Schwierigkeiten, eben von Anfechtungen, die sich dann im Nachhinein als wirkliche Schritte im Glauben entpuppten. Jedenfalls waren die Zeiten, in denen es mir körperlich und finanziell und beruflich und familiär bestens ging, bisher nicht gerade Glanzzeiten im Leben mit Gott. Beten und Vertrauen lerne ich selten im Urlaub und auf dem Sofa, wohl eher in den schweren Zeiten. Gottes Kraft spüre ich mehr und besser in der Erfahrung der eigenen Schwäche. Und da bin ich wieder da, wo auch das Herzensanliegen des Paulus ist und bleibt. Gott macht mich stark. Das ist erfahrene und gelebte Rechtfertigungslehre. Das ist das Wissen, Gott macht mich groß. Aber um groß zu werden, muss ich erstmal klein sein. Und um stark zu werden, muss ich zunächst mal schwach sein. Um in Gottes Augen etwas zu werden, muss ich zunächst nichts sein. Jemand hat es einmal so ausgedrückt, wenn ich, das heißt der Mensch, den ihr vor Augen habt, schwach bin, dann bin ich, das heißt der Mensch, der von Christus zu neuem Leben befreit und in den Dienst genommen wird, stark. In dieser Gleichung, ich gleich ich, liegt das Geheimnis des Lebens eines Jüngers Jesu Christi beschlossen. Und darum sagt Gott auch dir zu, meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zum Ziel. Aber wir wissen ja auch, damit ist der Kampf nicht vorbei. Damit fängt er oft erst an. Darum noch ein viertes, Erfahrungen der Schwachheit fordern uns heraus. Zum Schluss möchte ich mit euch darum einen kleinen Gedankenausflug in die Praxis machen. Denn es ist ja das eine, etwas als geistlich richtig anzunehmen, und es ist etwas anderes, diese geistliche Erkenntnis auch zu leben. Ich mag wissen, dass es gut ist, schwach zu sein vor Gott, aber kann ich auch mit dem Urteil der anderen leben, die mich so sehen und daraus ihre Konsequenzen ziehen? Zum Beispiel, der ist nicht belastbar, die ist eine Zumutung für andere, zur Mitarbeit ungeeignet. Und die andere Seite ist ja genauso zu hinterfragen. Ich mag wissen, dass es gut ist, schwach zu sein vor Gott, aber gönne ich den anderen, was ich selbst erfahren habe? Habt ihr in eurer Gemeinde die innere Größe, so miteinander umzugehen, dass die Gnade Gottes unter euch zum Zuge kommen kann? Können wir also andere und uns selbst schwach sein lassen? Ist es nicht oft eher so, wir stellen hohe Qualitätsansprüche an unser geistliches Miteinander und versagen oft schon bei ganz alltäglichen Herausforderungen, zum Beispiel nichts Böses über andere zu sagen? Wie sieht das denn aus, das korinthische Bewertungssystem? Wie sieht es aus, wenn wir es auf unsere Verhältnisse übertragen? Da ist das selbstsichere Geschäftsgebaren, der völlig überdrehte Level der Selbstdarstellung oder die atemlose Hektik der Menschen, die sich selbst verwirklichen müssen. Werden wir miteinander davon vielleicht mehr beeinflusst, als wir zugeben möchten? Fördern Sie vielleicht unter uns Verhaltensweisen, ja, Rechtfertigungsmechanismen, die wir eigentlich gar nicht nötig haben, weil wir für Gott und auch untereinander schwach sein dürfen? Nichts gegen eine treue Haushalterschaft, nichts gegen Verlässlichkeit und Übernahme von Verantwortung. Aber ich frage es zum Schluss dich noch einmal ganz persönlich. Hast du es nötig, dich hinter einem Schein von Geschäftigkeit oder Professionalität mit all deiner Schwäche zu verstecken? Dabei geht es nicht um dich und mich. Es geht doch nicht um dein Ansehen, sondern es geht um den, für den du lebst, dem du dienst und für den du stehst. Es geht um Jesus. Du darfst alles zur Seite legen, was Gottes Licht verdunkelt. Du kannst die Decke der Untreue, der Lauheit, der Lieblosigkeit ablegen. Und du kannst auch die andere Strategie sein lassen, das überstarke, selbstgemachte Gegenlicht der Selbstdarstellung, des Selbstlobes vielleicht sogar. Nein, du darfst schwach sein. Und du darfst andere schwach sein lassen. Beides bedingt sich ja gegenseitig. Also, ja, heute sind starke Erfahrungen gefragt, aber Erfahrungen der Schwäche sind uns im Glauben gegeben. Aber Erfahrungen der Stärke werden uns doch geschenkt und die Erfahrungen der Schwachheit fordern uns heraus. Wundere dich also nicht, wenn dir Gott dies bisweilen mit unangenehmen Mitteln verdeutlicht. Aber du hast die Verheißung, dass dann Jesus durch dich wieder neu verherrlicht wird. Und vielleicht greift dann auch sein Trost wieder ganz neu. Es ist Gnade da. Es ist Gnade genug da, auch für dich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.